Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Radio. Radio.
Medien und digitale Kultur.
Mit Vera Linz am Mikrofon.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
So klang Radio vor 84 Jahren zu seiner Geburtsstunde 1923. Ganz am Anfang noch zu empfangen über Langwelle, dann auch über Mittelwelle, bis man nach dem Zweiten Weltkrieg im großen Stile auf UKW überging. So wie das heute noch die Praxis ist. Einfach und unkompliziert kommt es auf diesem Wege über unsere Radiogeräte in die Wohnstube. Und so soll das auch bleiben. Man schaltet an und der Sender ist zu hören. Doch bleibt das wirklich so? Wie werden wir in Zukunft Radio hören und was werden wir hören? Dazu aus gegebenem Anlass unser Schwerpunkt heute. Weitere Themen der Sendung: Die weltweit größte Online-Music-Community Last.fm verkündet einen Mega-Deal, dazu unsere Besprechung. Im Porträt die Online-Journalistin Mercedes Bunz. Und wie immer Musik aus dem Netz, heute vom Calendar Girl und einem Net-Label aus Mexiko unter anderem. Am Ende der Sendung das Blockspiel der Woche.
Das Tor zur Hölle, das Tor zur Hölle. Er läuft der Dinger, seine altmodische Musik tief ins Gesicht gezogen, bietet seine Texte an, gegen Geld, ein Cent verdreicht, alle schauen, auf der Straße wird die Seite wechseln. Doch hier.
Ja, hier schon mal ein Ausschnitt aus dem atmosphärisch dichten Blockspiel der Woche von Lokido.
Breitband. Topic.
Wie hören wir in Zukunft Radio? Diese Frage stellt sich deshalb, weil spätestens 2015 die UKW-Übertragung am Ende sein wird. Also das gute alte Küchenradio hat dann ausgedient. Dann werden wir, so ist es vorgesehen, Digitalradio hören. Das an sich wäre erstmal gar nicht so schlimm, wenn es denn einen einheitlichen technischen Standard gäbe, über den dann alle Programme verbreitet würden. Gibt es aber nicht. Bislang sollte dieser Standard DAB, Digital Audio Broadcasting, heißen. Viele Millionen wurden darin investiert. An diesem Montag nun aber hat die KEF gesagt, Schluss, dafür gibt's kein Geld mehr. Es gibt nur noch so viel, dass man den DAB-Betrieb schrittweise abbauen kann. Ja, die KEF, das ist die unabhängige Kommission, die den Ministerpräsidenten die Höhe der Rundfunkgebühr vorschlägt. Begründet hat diese Entscheidung, also DAB mehr oder weniger einzustellen, der Technikexperte der KEF, Professor Ulrich Reimers, im Interview mit Breitband so.
Das Tragische ist, dass wir uns 13 Jahre lang uns schon mit DAB beschäftigen. Innerhalb dieser Zeit hat sich dieses DAB im Markt schlicht und ergreifend nicht platziert. Das heißt, der Markterfolg von DAB ist bedauerlicherweise so, dass man im Moment sagen muss, es hat über die letzten Jahre eine Stagnation der Akzeptanz von DAB gegeben. Man hört und sieht von DAB ja leider auch nichts. Sie können in die Geschäfte hineingehen und Sie werden eben keine große DAB-Werbung dort finden. Das heißt, DAB ist bedauerlicherweise ein System, das sich in Deutschland nicht durchgesetzt hat.
Ja, und ganz unverständlich ist das nicht, denn ganz leicht wurde es den Verfechtern von DAB nicht gemacht, wie Dr. Chris Weck, Leiter der Rundfunk- und Informationstechnik des Deutschlandradios, erklärt. So war DAB zum Beispiel nur ganz schwach zu empfangen.
Zum Beispiel durften wir die Sendeleistung nicht so hoch machen, damit ein Indoor-Empfang möglich ist. Also das heißt, das normale UKW-Radio funktioniert ja im Haus auch recht gut. Wir durften die Leistung nicht so hoch machen, weil das Militär uns diese Einschränkungen auferlegt hat. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Digitalradionetze haben etwa 200 Mal weniger Leistung ausgestrahlt wie ein UKW-Netz. Und dass das dann von der Leistungsfähigkeit gerade im Indoor-Bereich nicht richtig funktioniert, das ist eigentlich selbstverständlich.
Das hätte sich aber jetzt geändert, an einem Zeitpunkt, an dem es nun offenbar zu spät ist. Nochmal Dr. Chris Weck.
Erst im Jahr 2006 gab es diese regionale Weltfunkkonferenz, also für den europäischen Teil, wo die Frequenzen neu verteilt worden sind. Diese Pläne wurden jetzt erstellt. Sie werden erst wirksam in den kommenden Jahren, so dass wir in Deutschland erst 2009 die Frequenzen haben. Und das Paradoxe ist, jetzt, wo wir die Frequenzen im nächsten Jahr bekommen werden und wo wir im November 2007, letztes Jahr, vor wenigen Monaten, die Zusage vom Militär bekommen haben, dass wir stellenweise die Leistung erhöhen können. Jetzt, wo die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten kommen, jetzt können wir Digitalradio nicht weiter finanzieren. Und das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, der für keinen nachvollziehbar ist.
Das ganze Interview mit Dr. Chris Weck und übrigens auch mit dem KEF-Mitglied Professor Ulrich Reimers können Sie im Internet nachhören unter breitband-online.de. Wenn DAB nun am Ende sein sollte, was kommt dann? Eigentlich gibt es ja schon jede Menge Möglichkeiten, um Digitalradio zu hören. Einige technische Standards konkurrieren miteinander. So richtig die Massen erreicht hat aber noch keiner. Und wer kann und will bei all diesem Durcheinander schon durchsehen? Thomas Reintjes mit dem Versuch, ein wenig Überblick ins Chaos zu bringen.
Dass Sie immer noch auf
Dezember 1936.
So sollte sich Radio eigentlich längst nicht mehr anhören, denn beim Digitalradio sind Rauschen und Knacksen passé. Doch statt glasklarer Verhältnisse gibt es ein unüberschaubares Dickicht aus technischen Standards und politischen Interessen. Nicht, dass es in Deutschland kein Digitalradio gäbe. Über Kabel und Satellit empfangen Hörer unzählige Kanäle aus der ganzen Welt. Doch über einen Standard für terrestrisches Digitalradio wird weiterhin diskutiert. Nachdem das hochsubventionierte DAB gescheitert ist, sind unzählige neue technische Standards in der Diskussion, werden hier und da ausprobiert und getestet. Sie heißen DRM und DRM Plus, FM Extra oder HD Radio. Im Moment testet beispielsweise Radio Regenbogen in Baden-Württemberg die HD-Radio-Ausstrahlung. Und auch in Nordrhein-Westfalen stößt dieser Standard auf Interesse, etwa bei Jürgen Brautmeier von der Landesmedienanstalt.
HD-Radio beobachten wir mit großem Interesse, denn wir haben zum Beispiel überall dort, wo wir Lokalfunk, kleinräumigen Lokalfunk haben, mit diesem DAB-System keine Möglichkeiten der 1:1-Übertragung, sprich der kleinräumigen Abbildung von Lokalradios. Dafür ist dann zum Beispiel das HD-Radio eine interessante Lösung. Aber wie wir wissen, kann man das HD-Radio erst dann einführen, wenn das UKW-Band zumindest von einzelnen Sendern in der alten analogen Technik geräumt ist.
Die Verhandlungen über den
Herkömmliches UKW und digitales HD-Radio beanspruchen dieselben Frequenzen, aber von einer Abschaltung von UKW redet keiner mehr. Abschalttermine für analoges Radio müssten sich nach dem Willen der Hörer richten, heißt es. Allerdings lässt sich das Nutzungsverhalten der Hörer beeinflussen über das Programmangebot. Und genau das hat DAB in den vergangenen Jahren nicht geschafft.
Der Hauptfehler war, dass man zu wenig neue Inhalte über die Technik verbreitet hat. Vorhandene UKW-Programme noch einmal in DAB zu verbreiten, hat den Konsumenten nicht dazu veranlasst, sich entsprechende Geräte zu holen. Sprich, man muss zu den vorhandenen Programmen, die man aus der bisherigen UKW-Welt oder aus dem alten DAB kennt, durch eine Vielzahl von neuen interessanten Programmen ergänzen. Erst diese werden den Konsumenten dazu bringen, sich neue Geräte anzuschaffen.
Dass es Zusatzprogramme bei DAB nicht gab, war allerdings auch politischer Wille. Die Nachfolge von DAB soll DAB Plus antreten, das mit dem alten Standard nicht kompatibel ist. Der Vorteil, DAB Plus setzt auf eine bessere Audiokomprimierung als DAB. So können mehr Programme in besserer Qualität übertragen werden. Im Radio wäre so Platz für zusätzliche Spartenkanäle, wie sie etwa aus dem Fernsehen bekannt sind. Denkbar sind spezialisierte Musikkanäle oder zusätzliche Lokal- und Regionalprogramme. Doch das allein wird auch keine Radiohörer zum Umstieg bewegen, sagt Rüdiger Mahlfeld, Vorsitzender der ARD-Arbeitsgruppe zu Zukunftsfragen des Radios.
Das Radio der Zukunft könnte beispielsweise viele Dinge wissen, für die ich heute die Hotline anrufen muss. Wie hießen die zuletzt gespielten Musiktitel? Gibt es Hintergrundinformationen zu den Künstlern? Der Wetterbericht, die letzten Lokalnachrichten aus dem Siegerland. All solche Dinge könnte mein digitales Radio der Zukunft auf Knopfdruck mir präsentieren, wenn ich das möchte.
Doch ist Radio dann überhaupt noch gefragt? Oder gleicht diese Vision eher eine Art Fernsehen für Arme? Außerdem laden sich Hörer doch heute schon vielfach Podcasts mit einzelnen Beiträgen aus dem Internet, statt das Radio einzuschalten. Doch für viele ist und bleibt das Radio auch Begleiter durch den Tag. Und zwar
mit einer schönen, aber für mich doch überraschenden Musik mit einer persönlichen Ansprache, mit der richtigen Mischung aus lokaler und Weltnachricht und Serviceinformationen. Da ist Radiodienst eigentlich an der Faulheit, an der Bequemlichkeit des Kunden. Ich muss nur einen Knopf drücken und dann machen wir Programm für unser Publikum.
Und wenn dieses sogenannte lineare Radio, das herkömmliche Radio also überlebt, dann scheint DAB Plus dafür eine gute Plattform zu sein. In einer Absichtserklärung haben sich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Privatsender und Gerätehersteller für diese Technik ausgesprochen. Der Start ist bereits zur internationalen Funkausstellung 2009 geplant. Manche in der Branche hoffen dabei nicht auf einen Startschuss, der verpufft, im Rauschen untergeht, sondern reden von einem Big Bang. Sollte der aber ausbleiben, könnte das das Ende der Massenmedien im Hörfunk bedeuten. Dann könnte die Stunde der sozialen Netzmedien gekommen sein, die schon heute personalisierte Sender über das allgegenwärtige Internet verbreiten.
Ein Beitrag von Thomas Reintjes. Ist das die Zukunft des Radios, das Ende seines Daseins als Massenmedium? Ich sprach darüber mit dem Radioexperten Helmut G. Bauer und fragte ihn, wie es nach dem Ende von DAB nun mit dem Radio weitergeht.
Also DAB ist nicht am Ende, das Gegenteil ist richtig. DAB wird zukünftig die Radiolandschaft weltweit bestimmen. DAB in der alten technischen Standardisierung ist am Ende, aber DAB Plus, das ist die Weiterentwicklung von DAB, wird in den nächsten Wochen und Monaten überall in die Geräte eingebaut werden. Also die Digitalisierung im Radio wird weitergehen, auch wenn DAB in der alten Version in Deutschland am Ende aktuell ist, in Großbritannien ein Erfolgsmodell ist.
Warum ist denn DAB überhaupt gescheitert?
DAB ist eine Technologie, die sehr früh im Markt war, und die öffentlich-rechtlichen Sender haben begonnen, DAB aufzubauen, einzelne Programme für DAB zu machen. Die privaten Radioveranstalter haben damit auch begonnen, aber weniger aus Liebe zum digitalen Radio, mehr Programme zu machen, sondern primär um ihre Märkte zu verteidigen. Und als sie gemerkt haben, dass diese Märkte nicht angegriffen werden im digitalen Bereich, haben, nachdem die Fördermittel für die privaten ausgelaufen sind, sie in der Regel ihre Programme eingestellt. Und damit hat es keinen Anreiz gegeben, für Hörer neue Geräte zu kaufen, weil die öffentlich-rechtlichen Programme nicht ausgereicht haben, um attraktiv zu sein. In Großbritannien vollkommen anders. Die BBC hat viele neue attraktive Programme gemacht und die Hörer konnten diese Programme nur hören mit einem neuen Radiogerät. Und als dort die Geräte in den Markt kamen, haben dann die Privaten gesagt, hey, da entwickelt sich etwas, da müssen wir dabei sein, und haben auch begonnen, neue Programme exklusiv für DAB zu machen. Deswegen haben wir heute millionenfach Geräte im britischen Markt, und die Geräteindustrie produziert immer neue Gerätetypen für DAB, und das fehlt eigentlich für den deutschen Markt. Und die Hoffnung, die wir jetzt haben, ist, wenn DAB Plus kommt, dass die Geräteindustrie ihre DAB-Geräte mit dem alten Standard ergänzt mit dem neuen Standard, sodass wir DAB in Deutschland dann neu starten können.
Und das Argument, dass die Sendeleistung zu schwach war zum Beispiel, was man ja auch immer wieder hört?
Das ist ein wichtiges Argument, die Sendeleistung in Deutschland war zu schwach, da gab es verschiedene Ursachen, aber da ist man dabei, das zu beheben. Das ist der Punkt, dass wir jetzt in der Lage sind, DAB Plus richtig zu machen. Umso unverständlicher ist es, dass die KEF zu diesem Zeitpunkt den Hahn zugedreht hat. Wenn sie das vor der letzten Gebührenperiode gemacht hätten, dann hätte man es eher verstehen können. Besonders schwierig ist die Situation bei der KEF hinsichtlich ihrer Begründung, die sie angeführt hat. Das zeigt leider erschreckend, dass die KEF keine Radioexperten hat.
Hätten die Öffentlich-Rechtlichen mit mehr Engagement vielleicht mehr Extraprogrammen da mehr rumreißen können?
Mit Sicherheit hätten sie das gekonnt, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja in einer Rechtfertigungssituation gerade aktuell ist, zu seinen Aufgaben, was er tun darf, welche Programme er tun soll. Insoweit kann man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Vorwurf machen, dass er nicht so wie die BBC nach vorne gegangen ist, weil die BBC eine ganz andere Unterstützung von der Politik hat.
Das heißt, man kann nach der KEF-Entscheidung sagen, DAB ist tot, es lebe DAB?
Das wäre eine wunderbare Formulierung, die wäre richtig.
Was wäre denn jetzt, um es nur ganz kurz zu sagen, der Unterschied zwischen dem alten DAB und dem neuen DAB?
Das alte DAB war in seiner Leistung begrenzt. Sie konnten nur 10 bis 12 Programme in einem Radiokanal übertragen. Jetzt sind 36 und noch mehr Programme möglich. Das heißt, die Kapazitätsvielfalt ist größer und die Datenvielfalt, das heißt programmbegleitende Dienste, also Texte, Bilder und sonstige Sachen, Informationen zum Beispiel über Straßen und sonst etwas, das ist mit dem neuen DAB möglich.
Für den Hörer ist es ja nun fast unmöglich, bei diesen ganzen technischen Dingen den Durchblick zu behalten. Jetzt hören wir über UKW, das ist einfach. Wie wird das in Zukunft aussehen, wenn wir ähnlich wie bei UKW dann mal ein Gerät haben, wo wir einfach den Knopf drücken und dann ist das Programm da?
So wird Radio immer funktionieren, weil in der Tat den Hörer interessiert überhaupt nicht, wie das Programm in das Gerät kommt. Den Hörer interessiert, wie das Programm aus dem Gerät herauskommt. Wir haben die Situation, dass UKW als sehr erfolgreicher Übertragungsweg eingesetzt ist, aber diese analoge Übertragung wird im Jahr 2015 abgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt, und so ist im Moment die Rechtslage, werden die Hörer gezwungen werden, neue Geräte zu kaufen, die dann digital empfangen können. Neben DAB gibt es eine Vielzahl von anderen technischen Übertragungsmöglichkeiten. Deswegen geht die Geräteindustrie im Moment davon aus, dass zukünftig in allen Geräten Chips eingebaut werden, die alles empfangen können. Dann muss sich der Hörer keine Gedanken machen, auf welchem Weg das Programm kommt. Er muss nur die Programme genießen.
Wie wird denn inhaltlich das Radio der Zukunft aussehen? Denn wir haben ja heute schon die verschiedensten Formen. Wir haben Podcast, wir haben Möglichkeiten, dass man sich im Grunde sein Radioprogramm selbst zusammenbastelt. Es gibt jetzt schon viele verschiedene Übertragungswege. Ist das gute alte klassische Radio- und Vollprogramm zum Beispiel, schalte früh ein, hör dann durch oder hör 2, 3 Sender durch, ist das passé oder werden wir auch in Zukunft so Radio hören?
Ich glaube, dass wir eine gemischte Radionutzung bekommen werden. Wir werden zum einen die Hörer haben, die morgens ihr Programm einschalten, mit dem sie vertraut sind, das sie lieben, und das werden die bis zum Abend hören. Wir werden andere Hörer, insbesondere im jugendlichen Segment, haben, die ihr Radioprogramm sich nach der jeweiligen Stimmung zusammensetzen. Und dazu werden sie von dem einen Programm zu dem anderen Programm tagsüber wandern, wieder zurückkommen, und sie werden darüber hinaus auch andere Audiomedien nutzen und sie dann in ihren Medienkonsum einbinden. Und Aufgabe eines jeden Radioveranstalters muss es ja sein, die Hörer möglichst in seinem Produkt, in seinen Programmen zu halten, um sie zufriedenzustellen. Und das heißt, dass man als Radioveranstalter auf mehreren Plattformen auch präsent sein muss. Das heißt, das, was ich meinem Hörer morgens als Text, als Ton angeboten habe, als Beitrag angeboten habe, dass ich ihm den auf Podcast zur Verfügung stelle, damit, wenn er will, in Zeit versetzt wieder hören kann. Umgekehrt wird man auch versuchen, eigene Angebote im Bereich des Podcasts zu haben, um dann die Hörer auf die Webseite zu holen und zu sagen, ich biete dir auf dieser Webseite mehr. Also Radio wird mehr werden als nur Töne aus dem Radio, sondern es wird ein komplettes Produkt mit verschiedenen Ausprägungen geben.
Der Radioexperte Helmut Gebauer im Gespräch mit Breitband. Gleich geht es hier in der Besprechung um eine andere Form der digitalen Radiozukunft. Zunächst aber die Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband, Netzmusik.
Mit Musik kann man es sich im Netz wirklich fantastisch einfach machen. So wie das Calendar Girl. Die heißt im wirklichen Leben Tamara Barnett Herrin und lebt in London. Auf ihre Homepage calendarsongs.com hat sie vor einem Jahr das Lied January gestellt. Und dazu folgenden Text. Ich schreibe ein Lied pro Monat, ihr remixt und wir machen daraus ein Album. Jetzt ist das Jahr rum. Von Januar bis Dezember stehen jetzt alle Songs auf der Homepage und die Idee hat funktioniert. 269 Remixe haben die Leute hochgeladen. Das Album soll jetzt im Frühjahr erscheinen. Und jetzt hören Sie, was aus dem Song April geworden ist. Erst das Original.
I'm fortune stranger, knife in a mirror, changeable weather when it's seed in time. Whisper me treason, jumping and leaving something that I'm working on a turning sign. And I don't care at all, I build a wall waiting for something is nothing at all. I'm the firefighter, but I'm such a heavy sleeper, feeling for forever when it's seeding time. Time for a touchdown, tell me when I can go. Throw me a new curveball, it's a turning sign, and I don't care at all. I build a wall, waiting for something, it's nothing at all. And I don't care at all. I build a wall, waiting for something, is nothing at all. I'm fortune's stranger, knife in a mirror, changeable weather when it's seeding time.
April von Calendar Girl. Dieses Lied kommt jetzt in geremixter Form auf das Calendar Song Album. Die Remix-Version hören Sie jetzt. The Dog Mix von Old Dog.
I'm fortune stranger, knife in the mirror, changeable weather when it's seeding time. Whispering treason, jumping and leaving, something that I'm working on a turning sign. And I don't care at all. I build a wall, waiting for something, is nothing at all. I'm a firefighter, but I'm such a heavy sleeper, feeling for forever when it's seen.
Musik für alle 12 Monate des Jahres, die Kalendersongs, vorgestellt von Vivian Perkovic in der Netzmusik. Den Link zu allen Originalen und Remixen von Calendar Girl und ihrem Kalendersong-Album finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de.
Breitband-Besprechung.
Auf der einen Seite suchen die Rundfunkanbieter noch nach dem optimalen digitalen Verbreitungsweg, auf der anderen Seite ist die digitale Revolution schon längst im Gange. Im Internet ist die Entwicklung besonders schnell. Last.fm heißt eines dieser Internetportale, das den Musikradios gerade mächtig Konkurrenz macht. Über 30 Millionen Mitglieder zählt die Last.fm Community. Der US-Medienriese CBS gab letztes Jahr 280 Millionen Dollar für das Portal samt seiner User aus. Gleichzeitig verfügt Last.fm über die größte Musikbibliothek der Welt.
Last.fm hat den größten Musikkatalog. Wir wissen über mehr als 10 Millionen verschiedene Künstler und über mehr als 90 Millionen verschiedene Musikstücke Bescheid.
Martin Stixel, der Gründer von Last.fm. Markus Heidmeier ist bei mir im Studio. In dieser Woche verkündete Last.fm einen neuen Megadeal. Markus, Sie haben sich diesen Megadeal angeschaut. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz mal die Frage für alle, die Last.fm nicht kennen. Was ist das eigentlich?
Ja, Last.fm gibt es jetzt ungefähr 5 Jahre und Last.fm nennt sich selbst ganz bescheiden die soziale Musikrevolution und das größte soziale Musiknetzwerk. Man könnte es auch ein bisschen bescheidener beschreiben, indem man sagt, Last.fm ist so eine Art personalisiertes Musikradio via Internet.
Und wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist ziemlich einfach und wohl auch aus diesem Grund so erfolgreich. Immerhin gibt es ja, Sie haben es gesagt, über 30 Millionen Mitglieder in der Community von Last.fm. Also es ist so, man geht auf die Seite von Last.fm, das ist in Deutschland lastfm.de, gibt es aber in fast allen Ländern der Welt. Und da findet man eine Suchmaske. In die Suchmaske gibt man den Namen einer Band oder eines Musikers ein, beispielsweise David Bowie oder die Sex Pistols, was man halt gut findet. Und dann sucht der Audioplayer von Last.fm in diesem riesigen Pool von Stücken nach Musik, die so ähnlich klingt. Und dann kann ich es starten und höre quasi einen unendlichen Fluss von Musik, die klingt wie David Bowie, die sich in dieses Genre einordnet.
Nun gab es in dieser Woche, ich sagte schon, einen Mega-Deal. Worin besteht der denn nun?
Ja, bisher war es eine ziemliche Glückssache bei Last.fm, genau das Stück zu hören, das man hören wollte. Meistens bekam man eben diese ähnlichen Stücke. Und wenn man dann mal ein Stück von der Band bekam, die man hören wollte, war es meistens so, wenn es eine bekanntere Band war, dass man einen Ausschnitt bekam von 30 Sekunden und dann wurde man verwiesen an Portale wie Amazon, wo man dieses Stück kaufen konnte. Jetzt ist tatsächlich ein großer Umbruch zu beobachten, weil Last.fm mit den 4 großen marktbeherrschenden Plattenfirmen, das sind diese Majors EMI, Sony, Universal und Warner, einen Vertrag abgeschlossen hat, der ihnen die Lizenzen einräumt für all diese Stücke. Das ist natürlich großer Fortschritt, denn jetzt kann man ungefähr alles hören, was jemals auf CD erschienen ist.
Aber das ist auch eigentlich ziemlich erstaunlich, denn bisher kannte man die Plattenindustrie ja eher als netzfeindlich und zur Paranoia neigend. Haben die jetzt plötzlich umgedacht?
Ja, ob sich in den Vorständen der Plattenfirmen so viel geändert hat, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber eines ist ganz klar, die Marktsituation hat sich dramatisch geändert in den letzten Jahren. Man kennt die illegalen Tauschbörsen, man weiß, dass der gesamte Musikkonsum, die Musikrezeption sich größtenteils ins Netz verlagert hat und Last.fm ist die größte Musikverbreitungsmaschine im Netz überhaupt. Ich denke, dass Last.fm mittlerweile wichtiger ist als sehr, sehr viele Musikradiostationen. Wenn man aber mal genau hinsieht, sieht man, dass das Angebot nicht so freizügig ist, wie es wirkt, denn die Majors haben natürlich vorgesorgt. Wenn man ein Stück häufiger als 3-mal hören will bei Last.fm, muss man das Stück auch kaufen. Aber das ist natürlich ganz interessant. So kann man das Stück über Last.fm verkaufen.
Also Sie haben sozusagen auf geschickte Weise hier einen Online-Shop installiert.
Ja, man könnte sagen, dass Last.fm sozusagen die Komplettlösung ist. Es ist Musikradio im Netz, aber auch Musikshop im Netz. Das läuft so, man hört die Musik und kann direkt die Musik kaufen. Bisher war es so, dass man bei diesen Musikstores im Netz, wie beispielsweise iTunes oder Musicload oder mp3.de, auch Musik kaufen konnte. Dann musste man die Musik aber selber suchen. Das heißt, man ging auf dieses Portal, gab seine gesuchte Band ein, bekam dann auch wieder Ausschnitte. Hier ist es so bei Last.fm, man hört die Musik, das Musikradio spielt im Hintergrund und wenn ich Interesse an dem Stück habe, kann ich ihn sofort kaufen. Das ist aus Vermarkter-Sicht natürlich ein absolut vielversprechendes Verfahren. Musikradio gleichzeitig als Dauerwerbesendung und angeschlossener Shop. Perfekt.
Aber könnte ich mir nicht einfach das Stück, das da gestreamt wird, auf irgendeine Weise heimlich runterladen und dann habe ich es auch?
Naja, erstmal ist es natürlich so, dass die gesamte Musik, Sie haben es gesagt, gestreamt wird bei Last.fm. Das heißt, mit den normalen Bordmitteln des haushaltsüblichen Rechners kann ich das nicht runterladen, aber logischerweise das Netz produziert viele Programme. Gibt es auch Programme im Netz, die es möglich machen, die Musik mitzuschneiden? Beispielsweise Last Ripper. The Last Ripper heißt eines dieser Programme. Das Tolle bei diesem Programm ist, die schneiden das Last.fm-Angebot mit, was man gerade hört, und sortieren es gleich nach Bands und Titeln. Natürlich sehr praktisch.
Wie ist das eigentlich mit den Indie-Bands und den Newcomern? Bisher war das ja bei Last.fm so, das war eine wunderbare Plattform für Neueinsteiger. Ist denn für die jetzt noch genug Platz, nachdem die großen Plattenfirmen eingestiegen sind?
Ja, da ist was ganz Interessantes passiert. Neben diesem großen Deal, den Last.fm in dieser Woche verkündet hat, dass sie mit den großen Majors eben diesen Vertrag abschließen, haben sie auch ein neues Tantiemenprogramm angeboten für Künstler ohne Plattenvertrag. Das nennt sich Artist Royalty und funktioniert folgendermaßen. Künstler, Musiker, Bands, die noch keinen Plattenvertrag haben, können die Musik in das System von Last.fm einspeisen, also hochladen. Und dann werden sie danach bezahlt, wie häufig ihr Stück gehört wird von Usern von Last.fm. Das ist auf den ersten Blick ein vielversprechendes Angebot für Newcomer-Bands.
Nochmal zurück zur eigentlichen Aktion. Last.fm, ist das jetzt zum Beispiel eine Zukunft des Radios?
Nein, Sachen Musikradio denke ich schon. Man muss vielleicht unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Programme, die sehr hochwertige redaktionelle Inhalte haben oder sehr gut kuratierte Musikangebote, wie das Deutschlandradio Kultur beispielsweise. Aber auf der anderen Seite gibt es Musikstationen, die die 70er, 80er Hits rauf und runter malträtieren. Ich glaube, für die ist Last.fm eine schwere Konkurrenz. Man muss es beobachten. Ich glaube, eines ist sicher, es wird keine Zukunft geben ohne Last.fm in Sachen Radio.
Markus Heidmeier zu Last.fm und dem aktuellen Megadeal, der diese Woche abgeschlossen wurde. Vielen Dank.
Breitband, Medien und Meinungen. Schüler dürfen keine Noten geben. Spickmich.de steht unter Beschuss. Die deutsche Internetplattform bietet Schülern die Möglichkeit, ihre Lehrer zu bewerten. Bayerische Datenschützer halten das nicht für rechtmäßig. Die Regierung von Mittelfranken erklärte, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung mehr Gewicht habe als das Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Gerichte sahen das bisher anders. Unter anderem hatte das Kölner Oberlandesgericht im Herbst vergangenen Jahres eine einstweilige Verfügung abgewiesen, mit der eine Gymnasiallehrerin ihre Benotung im Netz verhindern wollte. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verweist der Streit um die Online-Bewertung von Lehrern auf ein bisher vernachlässigtes Problem. Den Schulen fehle eine Feedback-Kultur, erklärte Vizevorsitzende Marianne Demmer in der Taz und kündigte eine Zusammenarbeit zwischen der GEW und den Betreibern von spickmich.de. Die Grünen setzen sich für File-Sharing ein. Anlass für die Kampagne mit dem Slogan »Share, it's fair« sind die drastischen Videoclips, mit denen auf aktuellen Leih-DVDs die Weitergabe von Filmkopien mit dem Diebstahl eines Autos gleichgesetzt wird. Die Medienindustrie mache Verbraucher zu Kriminellen, heißt es in einer Erklärung der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Die Grünen wollen jetzt neue Wege finden, um künstlerische Arbeit zu vergüten, ohne dabei die Rechte der Konsumenten einzuschränken. Konkret forderten die Politiker eine pauschale Urheberrechtsabgabe, mit der eine beliebige Nutzung der Medien abgegolten werden solle. Bleibt nur noch die Frage, so Markus Beckedahl von netzpolitik.org, wie sich die deutschen Grünen zum Vorstoß ihrer europäischen Kollegen verhalten werden. Wahn und Wirklichkeit. Die großen deutschen Zeitungen machen weiter Stimmung gegen das Internet. Aktueller Anlass sind die Reaktionen auf einen Videoblog der Zeit. Feuilletonchef Jens Jessen hatte sich nach dem Überfall auf einen Rentner in der Münchner U-Bahn polemisch mit dem Phänomen des deutschen Spießer auseinandergesetzt und damit eine Welle von empörten Äußerungen und aggressiven Kommentaren in Blogs und Foren ausgelöst. Für die Süddeutsche Zeitung mache das Internet solche Hassdebatten überhaupt erst möglich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schließt sich an. Die Pöbelnutzer im Internet bedrohten die politische Kultur in Deutschland, schreibt Christian Geier. Allerdings erwähnt Geier nicht, dass FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher einige Tage zuvor im Zusammenhang mit Jessens Videoblog vom Wahn seines geschätzten Kollegen gesprochen hatte und damit der Bild-Zeitung eine Steilvorlage für die eigene, ebenfalls deutlich persönlich gefärbte Berichterstattung gegeben hatte. Für Hassdebatten braucht man offenbar nicht unbedingt das Internet.
Medien und Meinungen, heute zusammengestellt von Kolja Mensing. Und hier Teil 2 der Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband, Netzmusik.
Pony Republic ist ein selbstbewusstes Netlabel aus Mexiko. Auf der Homepage steht zum Beispiel: Englisch ist nicht die beste Sprache der Welt, aber es ist bequem und hilft Leuten wie uns im Internet einfach zu kommunizieren. Also heul nicht rum, sondern fang an, es zu lernen und vielleicht können wir es eines Tages neu erfinden. In diesem Statement klingt schon ganz schön viel Haltung durch. Und die Band auf der Label-Homepage, die diesem Selbstbewusstsein musikalisch am nächsten kommt, ist Todo Santos, eine mexikanische Partyband.
Yes.
In der Breitbandnetzmusik Todos Santos mit Acid Boys and Acid Girls. Unter dem gleichen Titel kann man auf der Homepage des Netlabels Pony Republic auch eine EP runterladen, mit 3 Musiktiteln und 3 Videos, die mit ihrer bunten Rave-Optik die wirkliche Welt verblassen lassen. Die anderen Bands des Pony Republic Labels sind optisch und akustisch zurückhaltender. Feiner Elektropop ist das größtenteils, wie von Yamamoto. Alle Links der Netzmusik finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de.
Stargazer von Yamamoto. Diese Band veröffentlicht ihre Musik beim mexikanischen Label Pony Republic.
Breitband Porträt.
Sie glaubt an das Internet als ein urdemokratisches Medium, auch wenn es in Deutschland anders als in den USA noch eher etwas unterentwickelt ist. Aber das kann sich ja schnell ändern. Wir von Breitband arbeiten ebenso daran. Und eine, die dies auch schon seit Jahren tut, ist die Journalistin Mercedes Bunz. Schon in ihrer Doktorarbeit behandelte sie das Internet vom Speichern zum Verteilen, die Geschichte des Internet, so der Titel der Arbeit. Seit einem Jahr ist sie nun Chefredakteurin der Online-Redaktion des Berliner Tagesspiegel. Mercedes Bunz gilt als eine der profiliertesten Online-Journalistinnen Deutschlands. Michael Mayer hat sie für Breitband getroffen.
Also von diesem Büro aus werden 2 Nachrichtenportale bestückt. Das eine ist eben tagesspiegel.de, das andere ist das kommende Nachrichtenportal zuma.de, das hier entwickelt wird und auch von der Redaktion hier dann betreut wird.
Wenn Mercedes Bunz durch die Räume der Tagesspiegel-Online-Redaktion führt, dann merkt man ihr einen gewissen Stolz an, es zur Chefredakteurin gebracht zu haben. Chefinnenattitüde ist ihre Sache jedoch nicht. Sie sitzt an einem Schreibtisch mitten in der Redaktion, nicht wie andere Chefs im abgetrennten Glaskasten. Mercedes Bunz, 35 Jahre alt, groß, schlank, blond, mit zusammengesteckten Haaren und Brille, begegnet Menschen freundlich und durchaus auf Augenhöhe. Bunz, die vor 15 Jahren nach Berlin kam, um Philosophie und Kunstgeschichte zu studieren, gründete 1997 die Zeitschrift für digitale Kultur Debug. Nach einer Station beim Berliner Stadtmagazin City wurde sie zur Chefredakteurin der Online-Redaktion des Tagesspiegel berufen. Das Internet ist sozusagen ihr Lebensthema.
Meistens ist es ja nicht so, dass man von einem Thema fasziniert ist und denkt, damit arbeite ich, sondern man rutscht in die meisten Dinge ja eher so hinein, en passant. Und das war bei mir genauso wie bei allen anderen auch. Ich habe einfach angefangen, mit dem Internet zu arbeiten und irgendwann sehr schnell auch über das Internet. Und da war, glaube ich, die doch sehr hohe Technikskepsis, die typisch deutsch ist, fast ein stärkerer Faktor als das Netz selbst. Also die Diskussion um das Netz fand ich einfach sehr spannend und sehr schräg auch. Und deswegen habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen.
Die Technologiefeindlichkeit in Deutschland, die geht Mercedes-Bunz oft gehörig auf die Nerven. Kinderpornografie, Terrorgefahr, all das wird dem Internet zugeschrieben, statt zu fragen, ob diese Phänomene nicht eher ein gesellschaftliches Problem sind, so Bunz. Seit 4 Jahren betreibt Mercedes-Bunz auch ein eigenes Blog. In ihrem Blog schreibt sie über die verschiedensten Themen: elektronische Musik, Philosophie, Kultur, Medien, Politik.
Also mein Blog ist eher ein Skizzenbuch für irgendwelche Sachen, die ich aufschnappe. Und ich finde eben die Textform einfach gut. Also ich muss da keinen abgeschlossenen Artikel schreiben mit Anfang, Mittelteil und Schluss, sondern ich kann einfach mal eine Beobachtung, irgendwas, was passiert ist, aufschreiben. Und es ist auch so, dass so ein Blog einen natürlich auch strukturiert und zwingt, dass man was schreibt. Man denkt Sachen anders, wenn man schreibt. Und man denkt sie tiefer. Und man denkt sie zu Ende. Ja, tiefer ist vielleicht falsch, aber man denkt auf jeden Fall anders.
Die alltäglichen Beobachtungen sind für Mercedes-Bunz nicht mehr als eine Art Auffahrtsrampe. Allzu Persönliches wird man in ihrem Blog nicht finden, meistens jedenfalls.
Vielleicht auch mal über eine Katze, obwohl ich das nicht so gut finde. Ich finde, Leute sollten nicht über ihre Katze bloggen.
Vor 1,5 Jahren, als Bunz noch Chefredakteurin des Berliner Stadtmagazins City war, trat sie mit einem Artikel über die urbanen Penner eine Debatte los, auf die sie noch heute angesprochen wird. Kernthese ihres damaligen Textes war, die freischaffenden Internetarbeiter, die vor allem in Großstädten kaum ein Bein auf die Erde bekommen und sich aus einer Mischung aus gelegentlichen Aufträgen, Sozialhilfe und Geld von den Eltern durchschlagen, haben, entgegen ihrer eigenen Sichtweise, kaum revolutionäres Potenzial. Gut wäre es, schrieb Bunz, wenn die Mieten höher wären, dann müssten diese Leute wenigstens richtig arbeiten gehen. Die Häme der Internetgemeinde traf 1000-fach in ihrer Mailbox ein. Und dennoch würde sie viele ihrer Thesen heute noch immer genau so formulieren, sagt Bunz, denn die gesellschaftlich verändernde Wirkung der Freischaffenden sei allenfalls früher mal vorhanden gewesen.
Jedenfalls kann man einfach sagen, dass die Gesellschaft sich leider so verändert hat, dass das nicht mehr stimmt. Und das war einfach so ein Punkt, den ich mal klar machen wollte. Auch was mich selber beschäftigt hat, weil die Frage dann natürlich ist, was ist denn dann gesellschaftskritisch? Also einfach nur zurückzugehen und zu sagen, okay, dann gehe ich in die Festanstellung, ist es auch nicht. Aber die Momente, wie man anders lebt und arbeitet, sind einfach komplexer geworden.
An dieser Frage arbeitet Mercedes-Bunz noch immer, wenn man so will. Denn sie hat den Weg zurück zur Festanstellung eingeschlagen und versucht, das Beste daraus zu machen. Im Sommer letzten Jahres startete der neu geliftete Online-Auftritt des Tagesspiegel. Die Haptik der Zeitung ins Internet zu bringen, das war das Ziel des neuen Designs. Die Internet-User haben das bislang aber kaum honoriert. Zumindest stagnieren die Klickraten auf dem Niveau vor dem Relaunch. Gut 2 Millionen Besucher verzeichnete die Seite im Dezember, mehr als die Konkurrenz der Berliner Morgenpost oder der Berliner Zeitung, aber weit weniger als etwa der Marktführer Spiegel Online. Dort verzeichnet man fast 70 Millionen Visits pro Monat. Dennoch fühlt sich Mercedes-Bunz bei tagesspiegel.de auf dem richtigen Weg, obwohl sie inhaltlich nicht alles von dem realisieren kann, was sie gerne umsetzen würde.
Jede Tageszeitung wie der Tagesspiegel ist so ein großer Apparat, dass man da nicht eine Meinung wiederfindet. Und meine politische Meinung ist eine andere als das, was der Tagesspiegel hat, wobei meine politische Meinung da durchaus auch zu finden ist, aber eben nur unter anderem. Tageszeitungen funktionieren einfach so. Und der Moment, der mich fasziniert hat, war einfach auch wirklich Online-Journalismus zu machen und Nachrichten zu machen. Das waren jetzt vor allem die Entscheidungen, mal auf einem ganz anderen Gebiet noch journalistische Erfahrungen zu machen. War ganz gut.
Das nächste Projekt von Mercedes-Bunz ist neben der Veröffentlichung ihrer Dissertation Zoomer.de, ein Nachrichtenportal gezielt nur für jüngere Menschen, das Anfang Februar startet. Von daher passiert immer noch viel in ihrem Leben und das Netz bietet für Mercedes-Bunz noch lange Zeit genügend Herausforderungen.
Ich kann es empfehlen, mit dem Internet arbeiten, das ist spannend.
Ein Beitrag von Michael Mayer, Teil 3 der Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband, Netzmusik.
Und jetzt kommen wir zu friedlicher, beruhigender Musik, die wirklich fast schon sowas wie einen sedierenden Effekt hat. Man kann fast im Gehirn fühlen, wie sich die Nervenzellen entspannen, wie sie die Beine hochlegen und einen Schluck aus dem Cocktailglas mit dem bunten Schirmchen nehmen. Das Projekt My First Trumpet, gefunden auf der Musikplattform MySpace. Hier der Titel Dippel-Link. Dippel-Link von My First Trumpet. Dahinter steckt der Hamburger Musiker Kevin Hamann. Der ist ansonsten als Klick-Klick-Decker bekannt, verkaufte damit auch seine Musik. Mit dem Projekt My First Trumpet wollte er aber eine neue, softere, elektronischere und kostenlose Seite zeigen. Das Album Frerk, F-R-E-R-K, hat er, irgendwie typisch für die Net-Audio-Generation, zu Hause aufgenommen, produziert und kostenlos auf seine MySpace-Seite gestellt. Hier My First Trumpet mit Eat Some Beef, Chief.
My First Trumpet und Eat Some Beef Chief. Wenn Sie diesen Herrn mal live sehen wollen, Konzerttermine und Links dazu finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Unser Blockspiel der Woche kommt heute von Lokido. Metropolitan, der Titel, das Ganze eine atmosphärisch dichte, düstere Großstadtpoesie.
Das Tor zur Hölle, das Tor zur Hölle. Er läuft der Dinger, seine altmodische Musik tief ins Gesicht gezogen, bietet seine Texte an, gegen Geld, ein Cent würde reichen, alle schauen weg. Auf der Straße wird man die Seite wechseln, doch hier können sie nicht entkommen. Sind eingesperrt, wie er. Böse Blicke, stechende Augen, ein Messer in seinem Bauch, geiziges Atmen. Meins ist nicht sein. Danke. Manchmal nimmt doch jemand ein Blatt von ihm, um es mit einem verachtenden Grinsen, in den Papierkorb, im Metropolisgang zu schmeißen. Geld ist nicht alles, aber aus alles lässt sich Geld machen. 6 Euro. Jeder Penner bekommt 10 mal. Nur durch Rumsitzen. Aber er will nicht betteln. Will keine Almosen. Verkauft seine Worte, seine Sprache. Überlebt. Er behält nur Kopien. Von dem verdienten Geld kauft er sich eine Flasche Portwein. Unten Fluss. Portwein ohne Porto, aber mit Alkohol. Saufen für eine bessere Welt steht auf einem Plakat, das quer über die Straße gespannt ist. Wenn er genügend Geld hat, am liebsten in einem Paket verpackt. Postmodern.
Das Blockspiel Metropolitan von Lokido, den wir gern noch am Telefon gehabt hätten, leider aber nicht erreichen konnten. Und damit ist Breitband im Deutschlandradio Kultur für heute am Ende. Wir verabschieden uns mit einem Stück aus der Netzmusik. Wir haben noch einmal die Nervenzellen Entspannungsmusik aufgelegt, nämlich My First Trumpet und den Titel Mürz. Diese Musik und alle Themen der Sendung finden Sie natürlich im Netz. Dort gibt es jetzt auch immer ein spezielles Netzthema. Schauen Sie mal rein, schreiben Sie uns unter breitband-online.de. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut.